Vitamin Bildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und damit auch ein herzliches Willkommen zu Vitamin Bildung. Mein Name ist Patrick Radke und ich unterhalte mich heute mit den Podcastern von Education. Die sind mir gerade live aus NRW zugeschaltet und damit auch direkt ein liebes Hallo nach Bad Marienberg in der Nähe von Münster. Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, also mein Name ist Anselm Maria Sellen. Ich bin einer von zwei Studienleitern. Der Kollege Carsten Lucke sitzt direkt neben mir. Und wir machen hier im Haus internationale europäische Jugendbildung, also nicht nur international, aber auch internationale Jugendbildung. Und haben uns vor einiger Zeit gedacht, das, was Böhmermann und Schulz können, das kriegen wir auch hin, nur zu Bildungsthemen. Und haben einen Podcast ins Leben gerufen, das eben Education heißt, EU für Europäische Union. Und das sich mit politischen Bildungsthemen rund um Bildung, internationale Bildung, und so weiter beschäftigt. Dazu gibt es eine Internetseite unter thinkeurope.net/education sind alle unsere Podcasts zu finden und über iTunes sind wir halt auch zu abonnieren. Jetzt haben wir tatsächlich erwischt uns ein bisschen in so einer Trockenphase. Wir haben jetzt monatelang nichts gemacht. Das wird aber demnächst wieder starten.
Das habe ich schon gemerkt. Also eure letzte Folge war am 3. November, Mon Dieu Juliette. Können wir in absehbarer Zeit mit einer neuen Folge rechnen?
Ja, also es ist nicht so, dass wir das Ding irgendwie begraben hätten. 21 Folgen in einem Jahr. Ne? Ich glaube, ungefähr ein Jahr machen wir das. Ist ja nicht so schlecht. Allerdings ist uns da einfach die Regelmäßigkeit abhanden gekommen, weil ich viel unterwegs gewesen bin und der Kollege auch irgendwie. Und also wir machen ja nicht nur Sachen bei uns im Haus, sondern werden auch auf Konferenzen eingeladen und sind im Ausland unterwegs und so. Also es ist schon eine umfangreiche Arbeit und deswegen ist das alles ein bisschen zum Liegen gekommen.
Ihr macht den Podcast also immer, wenn ihr noch etwas Luft habt und ihr gerade jemanden habt, den ihr spannend findet und denkt, ach ja, den müssen wir mal unseren Podcast holen.
Naja, also wir sind ja eine klassische Bildungsstätte und haben ganz viele eigene Projekte und Seminare und müssen natürlich auch als Referenten im Seminar sein und sind nicht so Bildungs-Schreibtischtäter. Und deswegen, da braucht man da ein bisschen Zeit zu. Manchmal spült uns das wieder an das Podcast-Gerät zurück, wenn irgendwie irgendwas passiert ist, was uns aufgeregt hat oder wo wir denken, dass darüber müssen wir jetzt mal dringend irgendwie in dieses Internet hineinreden. Aber das geht halt immer nur, wenn wir beide im Büro sind und keine Projekte haben oder nicht in der Republik eben irgendwo unterwegs sind.
Warum habt ihr euch dann eigentlich für das Medium Podcast entschieden?
Oh, gute Frage. Ich glaube, wir hatten nicht so die Affinität zu YouTube und fanden das Format Podcast einfach ganz sympathisch. Wir haben so ein bisschen die Wochen und Tage und Monate vorher Podcasts gehört. Ich hab die tatsächlich angefangen zu hören, weil mein Sohn mir ins Auge gegriffen hat und ich nichts mehr sehen konnte eine Zeit lang und musste dann eben umsteigen auf hörbares Zeug und habe mir relativ viele Podcasts reingezogen und dachte dann so zu der Zeit, ist aber auch so, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir das auch machen würden, weil ich uns für so halbwegs unterhaltsam halte und vielleicht haben wir so an der einen oder anderen Stelle auch irgendwas zu sagen, was Menschen aus dieser Bildungsblase interessieren kann und so ist es gekommen. Dann haben wir uns das Equipment angeschafft und haben angefangen, an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an Guido Brombach, der uns geholfen hat, die ganze Technik aufzusetzen und so. Das ist ja alles auch nicht so ganz einfach, wenn man es denn so produzieren möchte, dass es nicht so klingt, wie als würde man in eine leere Ravioli-Dose sprechen oder so.
Wollt ihr verraten, womit ihr aufzeichnet?
Ja, wir haben ja dieses H6 gekauft. Das ist uns damals wärmstens empfohlen worden und entsprechend gute Kopfhörer mit Mikrofonen dazu und lassen das halt über den Mac laufen. Und haben wir am Anfang mal mit dieser Ultraschallgeschichte softwaretechnisch gearbeitet, was allerdings schon irgendwie ein bisschen advanced ist. Da sind wir teilweise ein bisschen dran gescheitert, weil die Settings sich wieder verschoben haben und so. Also da war wirklich so Learning by Doing. Jetzt machen wir halt viel wieder auch mit Audacity, ne? Und wie heißt dieses Bereinigungsprogramm im Internet da?
Auphonic.
Ja, Auphonic. Und dann lassen wir es nachher nochmal durchlaufen. Und
aber das Setup ist ja jetzt wieder das, was wir uns eingestellt haben.
Ja. Und, aber das läuft im Endeffekt jetzt ganz gut. Also da muss man einmal durch so ein Tal der Tränen durch, um diese ganze Technik und diese Feineinstellung mal zu begreifen. Das kann auch ein bisschen abtören, aber wenn es nachher läuft, dann klappt das eigentlich ganz gut.
Genau, also die Software ist Reaper, Ultraschall, Auphonic. Ja, glaubt man gar nicht. Ne? Das ist einfach nur scheiß Ton und man denkt, man labert so ein bisschen hier ins Internet und in irgendein Mikro rein und hat am Ende eine MP3 stehen. Aber so läuft's halt nicht.
Absolut wahr. Ich habe den Eindruck, dass die Postproduktion viel aufwendiger ist als die eigentliche Aufnahme, wo man dann einfach entspannt miteinander reden kann. Ihr produziert ja euren Podcast mit einem portablen Mikro und immer wenn ihr noch Zeit und Energie habt. Ihr seid ja dann mobil. Nutzt ihr das eigentlich aus und produziert dann euren Podcast, wenn ihr unterwegs seid?
Ja, das stimmt. Irgendwie wenn wir auf Exkursionen sind, da ist ja so, dass wir meistens irgendwie so einen irgendeinen inhaltlichen Teil haben, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil wir ja viel Jugendbildung machen, die wollen wir eben auch mal in die Freizeit rausschicken. Und dann wissen wir halt, dass wir irgendwie 3-4 Stunden irgendwo in Köln, Frankfurt, wo wir uns rumtreiben, irgendwie Freizeit haben. Und da man ja nicht 4 Stunden essen kann, haben wir schon mal kann man schon, haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Aber deswegen haben wir auch angefangen zu podcasten, damit wir nicht ganz so fett werden. Dann nehmen wir die Sachen halt mit, weil das ist super klein und mobil, das Zeug. Und dann haben wir uns irgendwie mal in die Stadtbücherei in Köln gesetzt oder haben von der Republika aus einen Podcast gemacht oder sind wir auf irgendeine Veranstaltung in Hamburg mal oben, so eine Konferenz, wo er direkt was rausgeschossen hat. Und so, das ist natürlich immer ganz gut bei dem Equipment, weil das super in so einen kleinen Rucksack reinpasst.
Wenn ihr auch unterwegs spontan einen Podcast produziert, bereitet ihr euch dann eigentlich überhaupt auf den Podcast vor?
Wir bereiten das nicht so wirklich vor.
So 98-2% ungefähr, ne?
Ja, also wir machen uns Gedanken über ein Thema.
Während wir die Technik aufbauen.
Genau. Und dann fangen wir irgendwie, während der andere spricht, an, uns Notizen zu machen über die Dinge, die wir tatsächlich sagen möchten. Und, so läuft das dann eine Stunde lang. Also es gibt keine Shownotes, also keine Notes oder so, die wir uns anlegen, irgendein Skript oder solche Sachen. Manchmal ein paar Stichpunkte natürlich vorher, aber im Grunde ist es spontan und läuft dann einfach so raus oder es läuft eben auch nicht raus. Also es gibt ja auch dann Sendungen, die mal besser oder mal schlechter laufen.
Also wir haben immer schon irgendwie so ein Oberthema. Ja, das treibt uns dann ja an den Tisch oder daran, diese ganzen Geschichten wieder aufzubauen. Und zu dem Oberthema fangen wir dann an, einfach zu quatschen. Manchmal driften wir ein bisschen ab, aber so grundsätzlich bleiben wir ja schon in dem Ding drin halt. Ne?
Stichwort Bildungspodcast. Würdet ihr sagen, dass euer Podcast die Zuhörer bildet oder geht euer Podcast eher über bildungsrelevante Themen?
Boah, da müsstest du wahrscheinlich die Leute fragen, die es hören. Also die Rückmeldungen, die wir bekommen, gehen eigentlich, weiß ich nicht, es geht mir so, es ist beides. Ne? Es ist so dieses Unterhaltungsding.
Ja, aber wobei, also das sind ja auch teilweise Themen, die eben in dieser Bildungsblase diskutiert werden. Und wir gehen natürlich schon mit einer Meinung raus und versuchen jetzt nicht irgendwie nur Fakten zu präsentieren. Also es ist kein Podcast im Sinne von, wir erklären den Leuten da draußen die Welt und hier ist es sozusagen die Erkenntnis und die neuen Fakten oder irgendwie eine Analyse von irgendwas, sondern eigentlich produzieren wir ja Meinung aus unserer Erfahrung raus, wie wir Dinge erleben in der Bildungslandschaft, wie wir selber Projekte oder Fördergeber oder bestimmte Methoden oder was auch immer, so dass man sich daran reiben kann oder da eben konform mitgehen kann. Das ist natürlich, also im weitesten Sinne ist natürlich schon Bildung, weil das sozusagen zum demokratischen Diskurs beiträgt. Also wir haben auch Leute gesagt, sehen wir ähnlich. Wir haben auch Leute gehört, die gesagt haben, was ihr da erzählt habt, ist überhaupt nicht meine Meinung. Und vor dem Hintergrund ist es schon Bildung, aber nicht im Sinne von, wir erklären und machen irgendwie ein How-To-Geschick.
Okay, also ihr bekommt relevante Rückmeldung von den Hörern. Wenn ihr die euch anschaut, werdet ihr wahrscheinlich auch teilweise die eigene Meinung wiederfinden. Aber wie geht ihr mit der Rückmeldung oder auch Themenvorschlägen um?
Wir haben einen Aufruf gehabt mal, ne, um Themen zu sammeln, da kam auch was, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was das war.
Wahrscheinlich von Henning.
Von Henning, ja, klar war es von Henning.
Also die Leute, von denen wir Rückmeldungen bekommen, wir produzieren natürlich auch irgendwie für diese Bildungsblase. Ne? Also wen sollte das sonst wirklich interessieren, was wir da zu erzählen haben? Und die sind natürlich auch nicht so wirklich riesig. Also sind es auch Themen, die aus dieser Menge an Menschen rauskommen, die im Internet diskutiert werden, vorwiegend auf Twitter eben, und die wir uns dann vornehmen. Und dann eben, wie Carsten schon gesagt hat, ist es viel Erfahrungsberichte. Und da geht es dann halt darum, wie wir unsere Arbeit erleben. Und das interessiert dann wahrscheinlich häufig solche Menschen, die eben auch in der Bildung unterwegs sind und die sich in einem ähnlichen Arbeitskontext bewegen wie wir.
Ich finde das gerade ziemlich schlüssig, dass ihr euch Podcasts als Medium ausgesucht habt und nicht zum Beispiel YouTube. Ich würde dann wahrscheinlich eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich glaube schon. Also die Zielgruppe, die sich Podcasts anhört, ist schon noch auf jeden Fall eine andere als diejenigen, die sich YouTube-Videos angucken. Es ist halt auch irgendwie, es ist ja fast ein Anachronismus, also sich hinzusetzen und eine Stunde lang, und wir sind ja nur eine Stunde, aber es gibt ja auch Podcasts, die sind irgendwie 3 Stunden lang. Das findet ja nicht mehr so viel statt, dass sich Menschen wirklich hinsetzen und die Zeit nehmen, beziehungsweise das Klientel, das uns hört, hat ja auch viel, Kopfhörer im Ohr, die sind irgendwie in Berlin und Hamburg unterwegs, fahren durch die Stadt und hören sich so einen Kram halt so nebenbei an. Also man setzt sich ja nicht abends hin, macht eine Flasche Wein auf und denkt sich, boah, Carsten und Anselm, die kann ich mir jetzt auch mal anhören. So, das ist ein schöner Abend.
Ach, das ist doch eine romantische Vorstellung, aber Weinchen mit Carsten und Anselm im Ohr. Also ich kann mir vorstellen, dass es da Hörer gibt, die das genießen.
Also André, einer von unseren Buddies hier, die tun das tatsächlich. Ich glaube, der hat uns mal erzählt, dass er uns beim Bügeln zuhört.
Schön.
Aber spinnen wir mal euren Podcast weiter. Was würde eigentlich passieren, wenn ihr zu eurem Podcast zusätzlich noch einen Screencast anbieten würdet?
Also ich habe ja noch ein anderes Podcast laufen mit 2 Lehrern. Da laufen wir ja parallel. Also Perlen von den Säulen heißt das. Wo wir uns, alle 2-3 Wochen mal treffen und auch zu irgendeinem Bildungsthema sprechen. Eben diese 2 Perspektiven abdecken, außerschulische politische Bildung und formale Bildung. Und da haben wir angefangen als YouTube-Channel und sind tatsächlich erst mit der, 10. Folge oder so in diesen Podcast-Bereich gewechselt. Und ich weiß nicht. Also es bindet halt, dann ist halt mit Bügeln nicht mehr so viel oder mit Fahrradfahren oder so, ne? Wenn du dieses Bild halt brauchst, um zu folgen. Wir haben dann irgendwann auch festgestellt, ey, drei Leute sitzen im Wohnzimmer vor einem Bildschirm, ist jetzt auch, nicht so spannend, sich das auch noch anzugucken. Wenn man allerdings sehen möchte, wie was gemeint ist, also um zu entscheiden, ist es jetzt Ironie, ist es Zynismus oder was auch immer, was da gerade gesagt wird, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, Gesichter tatsächlich vor Augen zu haben. Aber ich glaube, dass das bei uns relativ deutlich wird, an welchen Stellen wir Quatsch machen und an welchen wir ernsthafte Dinge tun.
Von YouTube zum Podcast also, aber was macht eigentlich für euch einen Bildungspodcast aus, also einen guten Bildungspodcast, und was macht euren speziell?
Naja, bei uns ist es eigentlich Live-Bericht von der Front, ne? Also wir sind nicht irgendwie von der Universität und wir quatschen nicht so in dem theoretischen Rahmen, sondern wir sprechen über die Bundeszentrale für politische Bildung, die ganz viel Fördergeld in Deutschland in die Hand nimmt, um Organisationen wie uns zu finanzieren. Und wir sagen, was daran gut läuft und was schlecht läuft. Wir sprechen über Erasmus Plus, wir sprechen über Methoden, über viele verschiedene Projekte, die hier laufen, wo wir teilweise, was ich sehr erfolgreich sind und teilweise aber auch eben Schiffbruch erleiden und auch unsere Lernerfahrungen machen. Also das ist wie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und aber auch immer mit dem Anspruch irgendwie, dass wir selbst Spaß an der Geschichte haben. Also wir haben jetzt nicht mehr so dieses Auswärtsziel, irgendjemanden da draußen zu überzeugen oder zu bilden oder zu machen, sondern eigentlich wollen wir nur das, was wir irgendwie erleben, ein bisschen teilen, verbreiten und aber auch selbst noch Spaß dabei haben und lachen. Also wenn das jetzt sozusagen, ich sag mal, so professionalisiert wäre, dass wir uns da irgendwie zu zwingen müssten, dann hätten wir wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr dran. Daher wahrscheinlich auch diese Löcher, die da entstehen. Mal hauen wir ein paar Folgen innerhalb von einem Monat raus, mal ist dann wieder für 3-4 Monate Feierabend, weil wir keine Zeit oder keine Lust haben irgendwie. Und das, dadurch, dass es kein Stress ist für uns, klappt das vielleicht auch so.
Die aktuelle EU-Stimmung, die bietet ja im Moment eine Menge Zündstoff. Das könntet ihr eigentlich für die Hörer aufbereiten, aber habt ihr da was geplant und wenn, wie?
Also ich habe mal, wir haben auch mal zusammen in so EU-Podcasts, und die sind ja auch relativ überschaubar reingehört, das ist dann eben halt wirklich so erklärbärmäßig. Also ich kann da nicht so richtig lange zuhören. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit unserer Art, die ich jetzt mal vielleicht ist ein bisschen lockerer und eben auch mal mit einem blöden Witz zwischendurch oder einer Anspielung, ob das funktionieren würde, weiß ich nicht. Also ich glaube, zu erzählen haben wir genug dazu, weil das ist das, was wir im Seminar sowieso die ganze Zeit machen mit den Teilnehmern und Teilnehmern, diese ganzen brandaktuellen Sachen von Flucht über Populismus, Brexit, was da nicht alles gerade in Europa so auf der Tagesordnung ist. Ich weiß nicht, ob das sozusagen Publikum erreichen würde. Ich weiß auch, ich habe auch gar keinen Überblick, ob wir tatsächlich uns schon mal so dezidiert in einer Folge zu politischen Themen ausschließlich geäußert haben. Also meistens waren es ja wirklich Bildungsthemen, so wie ich sie gerade eben aufgezählt haben. Da ging es nicht sozusagen um ein aktuelles Thema, keine Ahnung, Brexit oder Flucht oder sowas. Mit dem Gedanken gespielt haben wir schon mal, aber so richtig umgesetzt ist es bis jetzt noch nicht.
Naja, das ist auch ein bisschen Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Man hat ein bisschen Angst, sehe ich mit so einem Thema. Also ich auf jeden Fall. Also klar ist das Thema in den Seminaren, die wir machen, mit den Jugendlichen, Brexit, Geflüchtetenkrise, solche Dinge. Aber sich wirklich, wirklich dahin zu setzen und 2 Stunden lang Content zu liefern, im Sinne von, was hat wer gesagt, welche Analysen gibt es, welche Statistiken, welche Agenturen sind da wo, wie unterwegs und so. Also das würde ich mir auch definitiv nicht zutrauen. Deswegen aus so einer Metaperspektive ist es, also beziehungsweise wir machen es immer vor diesem Hintergrund Jugendbildung. Ja? Also das, was wir zusammen mit Jugendlichen erarbeiten oder wie wir uns auch mit denen zusammen in diese Themen reinfuchsen, ist ja einfach nochmal eine völlig andere Dimension als das, was man, weiß ich nicht, im Telekolleg sehen würde oder so.
Ja, da findet ja auch Kommunikation statt. Jetzt wird's ein bisschen dystopisch. Stellt euch mal vor, nächste Woche gibt's die EU nicht mehr. Worüber geht dann euer Podcast?
Wenn's die EU nicht mehr gibt, gibt's, glaube ich, diese Arbeit hier auch nicht mehr. Na doch, die wird's weitergeben, aber naja, also
reden wir noch mehr über uns.
Ja, noch mehr über uns und noch mehr über Europa. Also, das ist ja, nur weil es die EU nicht mehr gibt, ist die Idee ja nicht tot. Und die Idee ist nach wie vor großartig. Also. Auch wenn es vielleicht in der Umsetzung ab und zu hapert, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Frieden schon ein ganz nettes Projekt ist.
Naja, ich meine, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Also, die EU ist ja nicht Europa. Ne? Also deswegen, das, was Anselm sagt, stimmt natürlich. Wenn die EU nicht mehr da wäre, wäre Europa ja noch da. Und wir haben den Europarat, der ist ein ganz anderes Europa. Und so könnte man das Ganze jetzt weiter durchdeklinieren. Also Bildung würden wir schon irgendwie machen. Also wir haben ja auch nicht nur explizit Europa-Themen. Also wenn wir über Geflüchtetenkrise reden, dann ist das natürlich, findet die natürlich in Europa statt, aber wir könnten auch eine Geflüchtetenkrise ohne die EU haben. Dann hätten wir trotzdem eine Herausforderung für die Gesellschaften auf diesem Kontinent Europa. Und von daher, also ich meine, es ist schwer vorstellbar, dass die EU auf einmal nicht mehr da ist. Aber Politik wird trotzdem betrieben, weil es wird weiter Nationalstaaten geben, es wird Gesellschaften geben, es wird Politik geben, es wird Krisen, Herausforderungen geben. Und von daher würde wahrscheinlich diese Arbeit auch funktionieren, ohne dieses Label EU mit ihren Institutionen und ihrer Geschichte.
Wenn man das auf euren Podcast bezieht, habt ihr theoretisch eine weite Bandbreite an Themen, die euch zur Verfügung stehen. Gibt es da bestimmte Themen, die euch da besonders am Herzen liegen?
Ich glaube, was immer wieder ein Thema ist, was zurückkehrt, ist so auch das, was sich gerade im Netz und Bildung bewegt. Wie gestaltet sich digitale Bildung? Solche Sachen. Für uns ist immer ein Thema die Schnittstelle zwischen politischer, kultureller und digitaler Bildung. Also was hat Kunst damit zu tun? Da gibt es Projekte, die wir machen und die, glaube ich, immer mehr auch so in die Richtung geht oder gehen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann man emotional auch lernen, also mal weg von diesem rein kognitiven Ding, was irgendwie in den 70er, 80er Jahren so en vogue war, wo man einen Experten nach vorne gestellt hat und der hat dann Wissen und Weisheit verbreitet. Also jetzt so in jüngerer Vergangenheit haben wir über Virtual Reality zum Beispiel nachgedacht. Also nicht, dass wir das jetzt schon einbinden würden, aber so die Entwicklung im Sinne von wie bindet man Jugendliche tatsächlich so in Bildungsprojekte ein, dass sie nicht nur mit dem Kopf da sind, sondern dann eben auch mit ihren Emotionen und Gefühlen. Also dass es sie berührt und dass es von da aus dann ein Startpunkt ist, um zu sagen, ich beschäftige mich jetzt auch inhaltlich, strukturell und systematisch mit der EU, aber habe zunächst mal einen Zugang, der es mir erlaubt, mich als Mensch da reinzufühlen. Ich glaube, dass es so rum viel mehr Sinn macht, weil dann das Interesse entsteht, dass im besten Falle vielleicht intrinsische Motivation ist und nicht so sehr, wir fahren mal nach Bad Marienberg und machen politische Bildung, weil das ist so wichtig, demnächst sind wieder Wahlen.
Welche Rolle würdet ihr eurem Podcast zuschreiben, wenn den jetzt jemand hört, der keine Ahnung von irgendwas hat? Welchen Einfluss hat euer Podcast auf diesen Hörer?
wenn ich jetzt uns dreien, dir fragend und uns so Antworten zuhöre, dann ist, glaube ich, auch für uns ist es auch so ein bisschen Selbstreflexion, was wir da betreiben. Also in dem Moment, wo wir uns diese Stunde Zeit nehmen und halt eben zusätzlich das Ganze aufzeichnen und später veröffentlichen, da stellen wir uns halt auch selbst oft Fragen, die wir uns dann irgendwie selbst beantworten, beziehungsweise wo wir anfangen, weiter darüber nachzudenken. Also das, was Anselm gerade sagt, mit dieser intrinsischen Motivation, ich glaube, bei uns rückt immer mehr ins Feld diese, klar, Methodik ist weiterhin wichtig und Inhalte natürlich auch, aber diesen ganzheitlichen Bildungsansatz, ich nehme mal dieses Wort Persönlichkeitsbildung in den Mund jetzt, also dass man nicht nur darauf achtet, dass jetzt irgendjemand weiß, wie das Europäische Parlament aufgebaut ist oder wie ein europäisches Gesetz entsteht, was man sozusagen klassisch politische Bildung nennen würde, sondern darüber hinaus eben auch, dass Menschen sich in so einem Bildungsprozess Wissen aneignen, aber auch vielleicht sich selbst anfangen zu reflektieren, zu hinterfragen als demokratischer Bürger oder einfach als Individuum. Und das sind auch so Prozesse, die, glaube ich, in dem Podcast so ein bisschen unterbewusst mitlaufen, dass wir einfach uns selbst Fragen für unsere Arbeit stellen, die wir uns gegenseitig beantworten, auch wenn wir es veröffentlichen, um von da aus dann irgendwo uns weiterzuentwickeln. Das ist natürlich alles sehr informell organisiert und nicht richtig strukturiert, aber das funktioniert schon in diese Organisation und in unsere Arbeit hinein halt. Ne? Und was es nach draußen macht, also wie gesagt, ich jedenfalls von meiner Perspektive aus, gibt es keinen Auftrag für die Hörerinnen und Hörer da draußen, außer diejenigen, die es gut finden und die sich vielleicht irgendwie angeregt fühlen, darüber kritisch nachzudenken oder von mir aus auch zurückzubashen und zu sagen, das, was da gesagt worden ist, stimmt überhaupt nicht oder doch, wir möchten gerne zustimmen, dann ist das Ziel erreicht. Und wenn sich Leute dann irgendwie animiert fühlen, selbst anfangen zu denken über das, was wir gesagt haben, dann ist das Ziel eigentlich schon erreicht mit diesem Podcast.
Stichwort Anregung. Habt ihr mal was Ungewöhnliches erlebt, das euer Podcast ausgelöst hat?
Das Bundeszentrale-Ding? Mhm. Wir haben über die Bundeszentrale gesprochen und uns, glaube ich, ein bisschen darüber aufgeregt, wie die Fördergeschichten laufen und inwiefern auch dieser Verwaltungsaufwand einfach mit jedem Jahr steigt. Und das Podcast ist bei der Bundeszentrale irgendwie gelandet und dann waren alle ganz aufgeregt und der Vorsitzende unseres Dachverbandes rief dann hier an und zitierte uns zum Gespräch, was denn da passiert wäre und so. Der hatte das zwar nie gehört, aber im Endeffekt waren alle in heller Aufruhr, weil die dachten, wir hätten irgendwie was gesagt, was in irgendeiner Art und Weise kompromittierend für nicht nur unsere Arbeit, sondern generell für alle, die mit uns zu tun haben, sein könnte. Und da kocht das Wasser dann immer ganz schnell hoch. Naja, jedenfalls haben wir dann hinterher mit den Leuten auch aus der Bundeszentrale gesprochen und so, und die haben das eigentlich nicht so tragisch wahrgenommen, wie es denn dargestellt worden ist in diesen Gesprächen, die wir im Vorfeld geführt hatten. Und das war ganz witzig. Das Gleiche haben wir auch erlebt mit Erasmus Plus, also mit der Nationalagentur in Bonn, die eben darüber entscheidet, ob unsere Anträge durchgehen oder nicht. Wir haben mal einen Podcast dazu gemacht, wie das aufgebaut ist, wenn man sich zum Beispiel eine Jugendbegegnung ans Bein binden möchte, was man da beantragen muss, wie das funktioniert, wie das Berichtswesen funktioniert und wie das Ganze eigentlich auch technisch aussieht. Also eigentlich nicht ein besonders spannender Podcast, aber die Nationalagentur ist hinterher auf uns zugekommen und fand es total toll, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Mal nicht aus ihrer Perspektive, sondern aus der Perspektive einfach von Menschen, die die Projekte beantragen, mit denen durchführen wollen.
Ihr präsentiert euch mit einem Podcast immer einer Öffentlichkeit und wenn da sogar große Institutionen auf euch zukommen, müsst ihr ja schon das Gefühl oder ein Gespür dafür haben, was ihr sagt. Aber inwieweit seid ihr dann eigentlich frei in dem, was ihr sagt?
Ja, also das, ich glaube auch in der Postproduktion gucken wir uns manchmal an und sagen, naja, ist das so glücklich formuliert gewesen oder ist das vielleicht ein bisschen zu krass oder treten wir jemanden damit auf die Füße oder sind wir vielleicht sogar irgendwie verletzend und beleidigend irgendwie? Also das findet ja schon statt, bevor das Ding überhaupt rausgeht, hat aber in der Regel eigentlich nie dazu geführt, das liegt aber auch an der Faulheit. Also wenn wir so ein Ding produziert haben, eine Stunde in das Gerät gesprochen haben, dann wird eigentlich nur sozusagen ein Intro und ein Outro hinten rangepackt und das Ding eben nochmal glatt gezogen. Aber die werden ja nicht geschnitten. Also wir schneiden die Podcasts nicht, sondern das ist 1:1. Die Stunde, die wir reden in der Regel, die läuft so durch, ohne dass wir da jetzt nochmal was rein- oder rausgeschnippelt haben. Und ich meine, auch manchmal ist es ja während der während der Gespräche so. Wir sitzen uns ja gegenüber und einer von uns beiden merkt schon, wo der andere hin will. Und dann fängt schon das Schütteln an oder dieses, genau, das Pausezeichen nach dem Motto, geh nicht so weit. Und der andere versteht dann in den meisten Fällen auch schon, okay, dann weiß man, da ist ein Limit, das sollte man jetzt vielleicht nicht sagen, weil man eben weiß, dass es nachher auch wenn es eine kleine Öffentlichkeit ist, aber zumindest in die Öffentlichkeit gerät und so. Und aber dieses Beispiel der Bundeszentrale, das ist so ein klassisches Ding. Das ist eigentlich eine Kritik, die irgendwie berechtigt ist. Man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber dass da sozusagen so ein Bohai draus gemacht wird im Sinne von, das wäre jetzt zu transparent, weil eigentlich war es ja nur sozusagen öffentlich seine Meinung sagen, das ist halt ins Internet gegangen und ist nicht irgendwie am Küchentisch kommuniziert worden. Ne? Und dadurch hat es vielleicht so ein bisschen eine politische Dimension bekommen, aber wir haben auch ein bisschen Spaß daran und ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu diesem Podcast dazu, dass auch mal sehr kritisch überspitzt, was formuliert wird und auch Leute bewusst, jetzt nicht namentlich, aber schon, wer die Message und den Wink mit dem Zaunfall verstanden hat oder sieht, dass wir da auch irgendwie unsere Kritik einfach raushauen wollen, weil wir das eben dann eben nicht so sehen, wie manch andere, der da draußen irgendwie ist.
Obwohl ihr finanziert werdet, könnt ihr dennoch sagen, was ihr wollt?
Naja, das muss ja so sein. Also das wäre ja schlimm, wenn, nehmen wir mal dieses Bundeszentralbeispiel, wenn die Bundeszentrale nicht nur Fördergelder geben kann, damit wir Projekte machen können, sondern wenn die uns sagen würden, was wir in den Projekten zu tun und zu sagen haben oder auch nicht. Dann sind wir dabei, uns über sowas zu unterhalten, wie was in der Türkei oder in Ungarn stattfindet, wo es eben keine freie Presse oder freie Meinungsäußerung in Abstufungen mehr gibt. Und deswegen, das ist ja auch einer der Grundsätze der Bundeszentrale, dass man sich eben mit allen Geschichten kritisch auseinandersetzen kann von vielen verschiedenen Perspektiven und dass man das auch aushalten muss in der Demokratie, dass es eben Widerrede gibt, ne?
Meine letzte große Frage, inwieweit sind generell Podcasts auch euer eine Chance für Bildungsfreiheit?
Ja, also ich glaube, es ist immer noch, und das wird es auch bleiben, es ist Nische. Es gibt einfach viele, viele Menschen, die zu sehr differenzierten Themen Podcasts produzieren. Aber ich glaube, dass es cool ist für Leute, die sich echt mal inhaltlich mit einem Thema auseinandersetzen wollen, was so in den Medien einfach nicht so präsent ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an Virtual Reality, damit habe ich mich Anfang des Jahres mehr beschäftigt, dann habe ich mir zuallererst Podcasts gesucht zu dem Thema. Und das gibt so 2, 3, gerade aus den USA, die sich wirklich seit 300 Folgen mit diesem Thema beschäftigen und das nicht nur technisch betrachten, sondern eben auch, inwiefern ist es ausschlaggebend für alles, was mit Emotionen zu tun hat und diese Unmittelbarkeit von Medien und Bildern und Sound direkt in die Köpfe zu transportieren. Also es sind, ich glaube, für jeden, der sich irgendwie spezialisieren möchte in einem Bereich, ist es total wertvoll, weil da einfach eine Masse an Zeug auch kostengünstig produziert und dann auch bereitgestellt wird. Dass man eben anders auch gar nicht kommen würde. Ich meine, dasselbe gilt wahrscheinlich auch für YouTube, aber da bist du halt nie so in der Tiefe. Also ich habe immer so den Eindruck, dass Video immer kürzer greift, als Podcast das tut, weil sich da dann wirklich irgendwie 2, 3 Menschen hinsetzen und sich die Zeit nehmen. Das hat natürlich auch mit einem Mindset zu tun. Also ich glaube, Podcast ist dieses Medium, bei dem Leute sich tatsächlich denken, wir packen uns dieses Thema und dann wird da mal in die Tiefe gegangen. Das finde ich super angenehm, also wenn man sich das so geben kann.
Und was wünscht ihr euch für die Zukunft von Eudocation?
Oh, wir machen demnächst mal wieder eine Folge, würde ich sagen, ne? Und der Wunsch wäre natürlich, berühmt und reich damit zu werden, ne? Mit das, möglichst wenig Aufwand.
Das wird nicht passieren, aber der Wunsch bleibt bestehen.
Genau.
Naja, wer weiß. Vielleicht landet ihr irgendwann auf Spotify und werdet von allen möglichen Menschen gesponsert.
Das gehört zu den kurzfristigen Zielen.
Langfristig ist die Weltherrschaft eigentlich auf der Agenda drauf.
Erst die Herrschaft in Bad Marienberg und dann die ganze Welt. Und dann gibt's Dauerbeschallung von Carsten und Anselm auf allen öffentlichen Plätzen. Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute für euren Podcast. Das waren Anselm Sellen und Carsten Lucke vom Bildungspodcast Eudocation. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Vitamin B angekommen. Mein Name ist Patrick Radke und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Hören von Vitamin B.